Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Frankreichs Verantwortung, der Völkermord in Ruanda. Wir schildern gleich zu Beginn der Sendung die Reaktion auf den Bericht der Historikerkommission. Außerdem durchgeimpfte Inseln in Griechenland. Wir fragen, was das für den Tourismus bedeutet. Und wir sprechen über Polens Energiewende. Der Strom kommt von oben. Die Rolle Frankreichs während und nach dem Völkermord in Ruanda vor knapp 3 Jahrzehnten sollte eine Historikerkommission untersuchen. Freitag wurde der Bericht an Präsident Macron überreicht, der die Untersuchung auch in Auftrag gegeben hatte. Blindheit und Versagen werfen die Wissenschaftler der damaligen französischen Regierung unter François Mitterrand vor, weil Frankreich den Genozid an der Tutsi-Minderheit in Ruanda nicht verhindert habe. In dem Bericht ist von einer schweren und erdrückenden Verantwortung für den Völkermord 1994 die Rede. Aber eine Mittäterschaft Frankreichs lasse sich nicht nachweisen. Reaktion auf den Bericht der Historikerkommission fasst unsere Korrespondentin Christiane Kess zusammen.
Für Hervé Berville hat der Historikerbericht eine ganz besondere Bedeutung. Der Abgeordnete der Nationalversammlung wurde als Weise aus einer Tutsi-Familie von der französischen Armee zu Beginn des Genozids 1994 aus Ruanda nach Frankreich gebracht. Über die Recherche der Historiker hat er nur lobende Worte.
Ich finde, es ist ein Rapport, der sehr komplett ist.
Das ist ein sehr umfassender und gründlicher Bericht, das Ergebnis einer minutiösen Arbeit. Sie erlaubt uns, die Wahrheit zu sagen über Frankreichs Rolle bei diesen schrecklichen Ereignissen, dem Genozid an den Tutsi in Ruanda. Berville, Mitglied der Präsidentenpartei La République en Marche, sieht keinen Widerspruch in seiner eigenen Rettung durch französische Soldaten und den schweren Vorwürfen, die der Bericht den damaligen französischen Regierenden macht. Die Komplexität der Situation erlaube keine einfachen Urteile über französische Soldaten in Ruanda zu der Zeit, sagt er. Die Rolle von Frankreichs politisch Verantwortlichen im Genozid an den Tutsi ist für ihn aber eindeutig.
Le rapport établit très clairement.
Dieser Bericht stellt ganz klar eine Verantwortung der damaligen französischen Regierenden fest, eine politische, moralische und ethnische Verantwortung. Er sagt, dass sie blind waren. Sie haben diejenigen nicht gehört, von denen sie alarmiert wurden. Der Bericht bringt die schweren Störungen ans Licht, die hanebücherne und erdrückende Sichtweise der französischen Regierenden damals gegenüber dem rassistischen Regime in Ruanda, das diesen Völkermord wollte. Dennoch besteht für Berville ein Unterschied zwischen Verantwortlichkeit und Mittäterschaft. Letztere sehen auch die Historiker nicht. Und das erleichtert Alain Juppé. 1994 war er Außenminister und der erste in den damaligen Regierungskreisen, der die Massaker an den Tutsi als Völkermord bezeichnete. Juppé ist heute Mitglied des französischen Verfassungsrates. Auch er begrüßt den Bericht der Kommission. Er findet, dieser lege enorme Fehlentscheidungen der damaligen Regierung in Paris offen. Die Ergebnisse seien eine Basis für Diskussionen. Juppé glaubt aber auch, der Bericht befreie die damaligen Verantwortlichen in der französischen Hauptstadt vom möglichen Vorwurf der Mittäterschaft. Das betont auch Hubert Védrine, der 1994 Generalsekretär von Präsident François Mitterrand war und somit in einer Schlüsselposition. Die Frage der Mittäterschaft sei für einen Richter, sagt Vincent Duclerc, der die Historikerkommission leitet. Er und seine Mitarbeiter hätten sich die Geschichte aber nicht nach juristischen Kriterien angesehen. Für uns Forscher und Historiker der Kommission ist die Mittäterschaft eine vorsätzliche Beteiligung an dem Unterfangen Völkermord. Wir haben festgestellt, und das ist sehr wichtig, das zu sagen, in all den Archiven gibt es kein einziges Dokument, das zeigt, dass Frankreich sich an dem Unterfangen Völkermord beteiligen wollte. Patrick Baudouin, Anwalt eines Dachverbandes von Menschenrechtsorganisationen, verweist ebenfalls darauf, dass die Frage der Mittäterschaft nicht von Historikern entschieden werde. Er kann sich durchaus vorstellen, dass die Ergebnisse der Geschichtswissenschaftler sich auf Ermittlungen zu Massakern im Genozid auswirken werden. Noch lange ist der Völkermord vor 27 Jahren juristisch nicht aufgearbeitet. Bei der französischen Justiz wurden über Jahre Dutzende Klagen eingereicht. Sie richten sich gegen mutmaßliche Täter, die aus Ruanda nach Frankreich geflohen sind, aber auch gegen BNP Paribas. Die französische Großbank soll ein Waffengeschäft für die Hutu-Milizen im Völkermord an den Tutsi finanziert haben. Mit Bernard Kouchner meldet sich ein weiterer ehemaliger Außenminister zu Wort. Von 2007 bis 2010 war er im Amt. Der Arzt und Mitgründer der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen war während des Genozids in Ruanda. Kouchner bedauert, dass die Archive für die Historiker erst zu spät geöffnet wurden. Er sagt, die Leute im Élysée wollten damals nicht sehen, was passiert. Er habe Mitterrand zweimal angerufen, um ihn zu warnen. Der habe zu seinen Schilderungen gesagt, sie übertreiben. Nun will Emmanuel Macron im Mai nach Kigali reisen. Der Parlamentarier Hervé Berville ist sich im Interview mit diesem Programm sicher. Der Präsident will weiterkommen. Seit zwei Jahren verbessern sich die Beziehungen zwischen Frankreich und Ruanda, weil Macron und Ruandas Präsident Paul Kagame die Geschichte ans Licht bringen und diese Erinnerungsarbeit leisten wollen. Deshalb hat Frankreich auch seine Justiz besser ausgestattet, um Völkermörder in Frankreich ausfindig zu machen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Für die Regierung in Ruanda begrüßt das Außenministerium den Bericht. Der ruandische Abgeordnete John Rukurabiomana sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, was er erwartet. Wir sind eine Gesellschaft, die vergibt, so der Parlamentarier in Kigali. Eine klare Entschuldigung der französischen Regierung wäre willkommen. Die nächste Etappe seien dann Reparationszahlungen an die Opfer.
Die Reaktion auf die Historikerkommission schilderte uns unsere Paris-Korrespondentin Christiane Kiss. Urlaub trotz Corona, das klingt jetzt zu Beginn der Osterferien und nach mehr als einem Jahr der Pandemie verlockend, auch wenn die Infektionszahlen steigen. Mallorca mit den anfangs noch geringen Inzidenzwerten schien da eine willkommene Alternative zum Alltag in Deutschland, wenn nur nicht so viele diese Chance nutzen würden. Eine andere Alternative scheint weniger infektiös, ein Urlaub auf einer der abgelegenen griechischen Inseln. Denn kleine und schwer erreichbare Eilande haben bei der Impfung in Griechenland Priorität. Einige dieser Inseln sind sogar schon komplett durchgeimpft. Warum das so ist und was das für den Tourismus bedeuten könnte, darüber möchte ich nun mit Rodothea Seralidou sprechen, unserer Korrespondentin in Athen. Frau Seralidou, warum wurden denn die kleinen Inseln schon durchgeimpft, unabhängig vom Alter der Bewohner?
Die Idee dahinter war, diese Inseln rechtzeitig sicher, sprich Covid-frei zu machen, damit sie attraktiv für Touristen werden. Denn viele dieser Inseln sind sogar Griechenland-Liebhabern überhaupt kein Begriff. Es ist nicht viel los dort, aber viele Menschen könnten gerade diesen Sommer pandemiebedingt gezielt ruhigere Orte suchen. Und diese kleinen abgelegenen Inseln bieten sich da eben an. Sie haben tolle Strände, ein glasklares Wasser. Außerdem wollte die Regierung damit auch ein Zeichen setzen, denn dadurch, dass diese Inseln sehr weit weg vom griechischen Festland liegen und als kleine Inseln auch politisch kaum eine Rolle spielen, steht die Regierung auch in der Kritik, dass sie sich um diese Inseln nicht besonders kümmert. Es war also durchaus auch eine politische Geste, die Bewohner der kleinen Inseln auch vorrangig zu impfen.
Jetzt sind ja diese kleinen Inseln vom Festland aus auch sehr entfernten Ägäisinseln wie Kastelriso sehr schwer erreichbar und deshalb auch eigentlich keine Haupturlaubsziele für ausländische Touristen. Wie ist denn die Corona-Lage in den weniger abgelegenen Gebieten, also in den größeren Städten in Griechenland wie in Athen?
Anders als auf diesen kleinen Inseln, die tatsächlich Corona-frei sind und viele hatten auch seit Beginn der Pandemie keinen einzigen Corona-Fall, ist die Situation gerade auf dem Festland sehr angespannt. Am Samstag hatten wir über 3000 neue Corona-Fälle. Das ist sehr viel für griechische Verhältnisse. Der Großraum Athen und auch Thessaloniki und andere Städte befinden sich im tiefroten Bereich und die Konsequenzen sehen wir im öffentlichen Gesundheitssystem. Die Intensivstationen sind voll, das Krankenhauspersonal arbeitet an der Grenze seiner Kapazität. Kapazitäten und gleichzeitig geht auch in Griechenland das Impfen nur langsam voran. Momentan befinden sich die Menschen im Alter zwischen 70 und 74, die Termine für ihre erste Impfung bekommen. Es wird also mit Sicherheit bis in den Sommer hineingehen, bis auch jüngere Menschen in Griechenland geimpft sein werden.
All you want is Greece, lautet der aktuelle Werbeslogan, der auch in Deutschland zu erkennen ist, der Touristen auf Griechenland aufmerksam machen soll. Griechenland oder die griechische Regierung will die Sommerurlaubssaison spätestens am 14. Mai eröffnen. Wie bereitet sich Griechenland konkret darauf vor?
Eigentlich wollte der griechische Premier bis dahin eine verpflichtende EU-Impfbescheinigung. Aber dadurch, dass das Impfen in den EU-Ländern ja nicht so schnell voranschreitet wie erhofft, werden diesen Sommer Touristen ins Land kommen können, wenn sie eine von drei Voraussetzungen erfüllen. Entweder sie sind bis dahin vollständig geimpft oder sie haben sich in der Vergangenheit mit Covid-19 infiziert und haben nun Antikörper und können das bescheinigen. Oder sie machen kurz vor der Reise einen Test und der ist negativ. Und es werden gerade auch bilaterale Abkommen verhandelt mit Nicht-EU-Ländern, in denen die Impfungen schneller voranschreiten, wie etwa Israel, Großbritannien und die Vereinten Arabischen Emiraten. Die Hoffnung ist da, dass Touristen aus diesen Ländern den Auftakt machen, auch vor dem 14. Mai.
Sie leben in Athen, Sie haben auch die Saison davor erlebt. Wie sind so die Reaktionen? Wie reagiert man auf die Öffnung des Tourismus?
Letztes Jahr war das ja sehr umstritten, weil letztes Jahr war die Kritik groß, dass Touristen ins Land gekommen sind, ohne dass man wusste, ob sie das Virus ins Land brachten, weil es war kein obligatorischer Test vorgesehen. Dieses Jahr ist die Hoffnung groß, dass es besser läuft. Der Tourismusverband hofft auf klare Regeln und auch darauf, dass Griechenland nach dem katastrophalen letzten Jahr diesen Sommer zumindest auf die Hälfte der Einnahmen des Rekordjahres 2019 kommen kann. Das wären bis zu 9 Milliarden Euro und damit wäre man dieses Jahr zufrieden. Das heißt aber auch, bis zum Saisonauftakt muss die Situation auf dem Festland, etwa auch in Athen, unter Kontrolle sein. Und das bedeutet wohl auch, dass das Reiseverbot innerhalb des Landes für die griechische Bevölkerung, wie es seit Monaten auch pandemiebedingt gilt, noch eine Zeit lang aufrechterhalten bleibt. Auch damit die Corona-freien Regionen, etwa auch die kleinen Inseln, die jetzt geimpft wurden, Corona-frei bleiben und die Touristen aus dem Ausland unbeschwert auch nach Griechenland kommen können.
Einige kleine und abgelegene Inseln in Griechenland sind inzwischen durchgeimpft. Was das für den Tourismus bedeutet, schilderte uns Rodothea Seralidou aus Athen. Danke dafür. Die Klimaverhandlungen auf europäischer Ebene wurden über Jahre zuverlässig von einem Land ausgebremst, Polen. Denn nirgendwo in Europa wird so viel Steinkohle gefördert und verfeuert wie dort. Doch Ende letzten Jahres vollzog die Regierung eine Kehrtwende. Sehr überraschend und fast nebenbei verkündete Warschau den Kohleausstieg bis 2049. Von der stillen Revolution berichtet Jan Palukat.
Samten umschimmert blaues Neonlicht, ein großes Kreuz auf der Frontfassade der Kirche der Muttergottes von Częstochowa in Pleszew, einer Kleinstadt, einige Dutzend Kilometer südöstlich von Posen. Und auch drinnen hat die Gemeinde allerlei Lichtakzente gesetzt. Der Strom dafür aber kommt zumindest teilweise von oben. Das Kreuz an der Fassade nämlich besteht aus Solarpaneelen und Gemeindepfarrer Krzysztof Guzalek begründet das sowohl mit irdischen wie göttlichen Argumenten.
Patrząc na rachunki za prąd.
Als ich die Stromrechnung gesehen habe, die ca. 1000 bis 1500 Zloty und im Winter 2000 beträgt, war klar, wir müssen die Kosten in der Pfarrei senken. Ich wurde aber auch von der Enzyklika des Papstes Franziskus inspiriert, in der er seine Sorge über unser gemeinsames Haus äußert, um den Planeten Erde, den Schutz der Umwelt. Der Kleinstadtpfarrer und sein Solarkreuz schafften es in die internationalen Medien, nach dem Muster Mann beißt Hund. Denn Polen steht weltweit nicht für Energiewende und Ökostrom, sondern für Kohle. Nicht zu Unrecht, denn der Löwenanteil des polnischen Stroms kommt aus riesigen Kohlemeilern. Und gemeinsam mit Deutschland wetteifert das Land seit Jahren um den Rang der größten Dreckschleuder bei der Kohleverstromung. Und dennoch ist der Priester kein Unikum. In ganz Polen werden von immer mehr Hausbesitzern und Privatinitiativen Solarpaneele installiert. Eine Bewegung von unten, genannt Elektroprosumentismus, abgeleitet vom Twitter-Begriff aus Konsument und Produzent, dem Prosumenten eben. Jarosław Gawlik von der Ökogruppe Eco Unia erklärt. Es ist ein Konzept, wo die Menschen von unten in kleineren Gruppen ihre Energiebedürfnisse bilanzieren und für sie sorgen. Denn solche technologischen Möglichkeiten gibt es heute. Der Prosument strebt nach seiner eigenen Energieversorgung, angefangen von kleinen Menschengruppen bis zu ganzen Städten und schließlich Ballungsräumen. Mitten in der Pandemie boomt das Solargeschäft in Polen. Inzwischen sind durchaus nennenswert rund 4 Gigawatt Solarkapazität installiert. Fast die Hälfte davon kam erst im Laufe des letzten Jahres hinzu. Dabei spielen weniger als die Umwelt- oder Klimabewegung, die in Polen eher ein Nischendasein fristet, die Energiepreise eine Rolle. Die Stromrechnung in Polen liegt pro Haushalt bei 25 bis 30 Euro im Schnitt, bei durchschnittlichen Löhnen von knapp 1000 Euro. Ein Bild gerät ins Wanken, dass der Kohlestrom nämlich nicht nur sicher sei, wegen der eigenen Vorkommen an Braun- wie Steinkohle, sondern auch billig. Piotr Naimski, Regierungsbeauftragter für Energie, erklärte das im Radio so. Kohle ist weiter die billigste Energiequelle. Das ihr auferlegte Schutzgeld aber, die Steuer auf Kohleverstromung wegen der Klimapolitik, sprich die zusätzlichen Gebühren für CO2-Emissionen, führen dazu, dass die Kohle nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und so hat die rechtskonservative PiS-Regierung gewagt, was anderen als Vaterlandsverrat ausgelegt worden wäre. Die leise Abkehr von der Kohle, unserem schwarzen Gold, dem Garanten der Energieunabhängigkeit, wie bis zuletzt immer wieder beschworen wurde. Ein Ausstieg, wenn auch mit langer Vorlaufzeit und Abfederungen für Kumpel und Kraftwerke. Glücklicherweise behauptet niemand, dass wir binnen 10 Jahren komplett auf die Kohle verzichten müssen. Aber in der Tat ist es so, dass wir uns in 30 bis 40 Jahren von ihr trennen oder sie auf andere Weise nutzen müssen. Kaum etwas verdeutlicht diese Kehrtwende so sehr wie das Kohlekraftwerk Ostrołęka im Nordosten Polens. Als letztes Investment seiner Art sollte hier ein neuer 1 Gigawatt Kohleblock für die Versorgung Zehntausender entstehen. Die Bauarbeiten hatten begonnen und nun wird abgerissen, was bereits gebaut war. Wortreich hatten Politiker, allen voran der damalige Energieminister, der aus der Region kommt, die Technologieführerschaft und Effizienz des Vorhabens gerühmt. Heute sagt er, ökonomische wie ökologische Gründe sprechen nun doch dagegen. Und der teilstaatliche Stromversorger PGE, Marktanteil 40% und Inhaber des Kohleriesen Bechatów im Herzen des Landes, eines der größten Kraftwerke seiner Art auf der Welt, investiert jetzt in Windparks und will bis Mitte des Jahrhunderts kein Kohlendioxid mehr freisetzen, verspricht Konzernchef Dąbrowski. Unsere Strategie ist eine 180-Grad-Wende, denn bislang ist Kohle unser Hauptbrennstoff. Aber wir alle wissen, am Umbau und der Senkung der CO2-Emissionen führt kein Weg vorbei. Auch bei der breiten Bevölkerung setzt ein Umdenken ein. Nur noch 44% sagten in einer jüngsten Umfrage, dass Kohle weiter Grundlage der polnischen Energieversorgung sein sollte. Allerdings plant die Regierung, anders als Deutschland, zur Sicherung der Grundversorgung einen Einstieg in die Atomenergie.
Polen steigt aus der Steinkohleförderung aus. Die Details schilderte uns Jan Palukat. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Er stellt die Frage, ob man in der Kirche lachen darf über die Tradition des Osterlachens. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.